Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News, auf das ich mich ganz besonders freue, denn bei uns zu Gast ist Professor Volker Böhm-Nessler, ein absoluter Publikumsliebling, muss man ja sagen, denn er hat ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Angstpolitik, das Grundgesetz in der Krise von den Schrecken der Pandemie zur Versöhnung der Gesellschaft. Und bevor wir Sie jetzt sagen, ich schalte ab, Corona interessiert mich nicht mehr, Aufarbeitung und so weiter, ich kann es nicht mehr hören. In diesem Buch geht es wirklich um die Tiefen und um die Grundfesten unserer Gesellschaft und unserer demokratischen Ordnung. Ich denke, da sind sehr viele wichtige Gedanken drin, über die man sprechen muss, gerade wegen der Zukunft. Und das wollen wir heute tun. Und deswegen ist er bei uns. Ich brauche ihn gar nicht groß vorzustellen. Er ist Professor an der Universität Oldenburg. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, Herr Böhm-Nessler, Sie schreiben jetzt ein Buch über Corona-Aufarbeitung. Man hat ja das Gefühl, viele Teile der Bevölkerung wollen das nicht oder wollen davon nichts mehr hören, können das Thema nicht mehr ertragen. Warum jetzt Aufarbeitung? Warum stellen Sie das so in den Mittelpunkt?
Also das finde ich völlig verständlich, dass viele mit von Corona nichts mehr hören wollen. Es war eine schwierige Zeit, es war eine schlimme Zeit. Es gibt die Täter, die tatsächlich Unrecht begangen haben, die wollen natürlich auch nicht aufarbeiten und nichts mehr von Corona hören. Aber auch die große Breite der Gesellschaft will, glaube ich, auch nicht mehr sich großartig mit Corona beschäftigen. Einfach deswegen, man möchte die schlimme Zeit vergessen, man möchte in die Zukunft schauen und bessere Zeiten erleben. Das Problem ist nur, die Corona-Zeit hat Nachwirkungen, die bis heute wirken. Die Corona-Zeit hat Schäden angerichtet, die müssen wir uns genau angucken, weil die Schäden bis heute wirken. Und das ist das Problem. Es sind vor allen Dingen zwei Punkte. Der erste Punkt ist, die Corona-Politik war eine Angstpolitik. Ganz bewusst hat der Staat Angst eingesetzt als Mittel, um das Verhalten der Bürger zu steuern. Das geht in der Demokratie nicht. Das ist in der Demokratie völlig inakzeptabel. Trotzdem wurde das gemacht. Und diese Einschüchterung der Bürger geht weiter bis heute. Jetzt geht es nicht mehr um Corona, jetzt geht es nicht mehr um Impfen, jetzt geht es um andere Dinge, jetzt geht es um Meinungsfreiheit, jetzt geht es um Bürger, die kritische, freche Memes im Internet veröffentlichen und dann plötzlich mit einer Hausdurchsuchung rechnen müssen. Das ist diese Angstpolitik, die weitergeht. Und deswegen müssen wir uns das genauer angucken, was ist denn da eigentlich passiert und wie wirkt das weiter und was können wir vor allen Dingen auch, was können wir tun, damit sich das wieder ändert. Wir haben nämlich, diese Nachwirkungen haben dazu geführt, dass wir eine ganz schwierige, zerrissene, gespaltene, misstrauische Gesellschaft haben. Das merken wir alle im Alltag. Das Aggressionspotenzial, es gibt so ein verstecktes Aggressionspotenzial zum Beispiel, das sich ganz schnell realisiert. Das ist alles ungut und daran müsste man was ändern.
Beschreiben Sie doch mal ein bisschen, was diese Angstpolitik eigentlich bedeutet, wie die aussieht. Weil es ist ja nicht nur eine Politik, die sozusagen davon ausgeht, dass die Bevölkerung nun mal Angst hat, was ja legitim ist, sondern es ist ja ein Herrschaftsinstrument, wenn ich es richtig verstehe. Und wie wirkt das eigentlich?
Also, das ist natürlich nichts Neues. Über Jahrhunderte, Jahrtausende war das ein beliebtes Herrschaftsinstrument. Die Untertanen, damals noch Untertanen, werden eingeschüchtert und dann machen sie alles, was der Fürst, was der Herrscher will. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus, mit eingeschüchterten Menschen gehorchen. Mhm. Das ist passiert während der Pandemie. Es gibt offiziell auch im Internet damals schon einsehbar, heute immer noch einsehbar, ein Strategiepapier aus dem Innenministerium aus ungefähr Mai, Juni 2020, aus der Anfangszeit. Da hat man darüber nachgedacht, wie man die Bevölkerung am besten in Angst versetzt, wie das geht, wie man das machen muss und welche Folgen das hat und welche positiven Folgen aus Sicht von Herrschaftstechnik das hat. Da ging es zum Beispiel um die Frage, dass man sagt, naja, man kann den Kindern auch Angst machen, indem man ihnen sagt, passt mal auf, steckt nicht eure Oma an, steckt nicht euren Opa an, sonst seid ihr schuld, wenn die sterben. Es gibt eine ganz böse Stelle da, also wenn man das Papier heute noch nachliest, da kriegt man eine Gänsehaut. Es gibt zum Beispiel auch eine ganz böse Stelle, die sagt, naja, eine der tiefsten Urängste der Menschen ist, dass man erstickt. Und deswegen wird dann vorgeschlagen, dass man immer darauf hinweist, dass die Krankheit auch auf die Lunge geht, dass man Atemstörungen kriegen kann, dass man an diesen Störungen dann sterben kann. Also das Das ist bei Corona, wurde bewusst zum Beispiel die Angst geschürt, dass man erstickt. Deswegen kam dann später auch, wir haben ja dann später noch die Fernsehbilder im Kopf. Wir haben ganz viele Fernsehbilder gesehen von Intensivstationen, in denen Kranke künstlich beatmet werden. Das waren ja natürlich ganz furchtbare Bilder, die Angst gemacht haben. Aber es ging ums Angstmachen. Und da kann man, je genauer man hinschaut, desto an mehr Stellen merkt man, wo dann tatsächlich auch Angst gemacht worden ist.
Das ist ja schon, wenn man da zurückdenkt, finde ich immer, ich glaube, es ist auch ein Grund, warum viele darüber nicht reden wollen, über dieses Thema, ist natürlich irre, eigentlich diese psychologische Wirkung auf die Bevölkerung, die diese Corona-Zeit und auch die Corona-Politik hatte. Also dieses Gefühl der Angst einerseits, aber auch ein Stress, der sich immer wieder wiederholt hat. Was ist da eigentlich passiert, auch mit unserer Gesellschaft? Also ist da in gewisser Hinsicht vielleicht auch so eine Lüge über unsere Gesellschaft zusammengebrochen, dass wir dachten, wir sind eigentlich alle ganz rationale Menschen, die mit viel umgehen können, und dann hat sich in so einer Situation eigentlich so ein Zusammenbruch ja eigentlich regelrecht, bei vielen jedenfalls gezeigt.
Ja, also es gibt tatsächlich dieses Wort, dieses Zitat, das heißt, der Firnis der Zivilisation ist dünn. Wir dachten tatsächlich, bei uns ist er inzwischen ordentlich dick, bis die archaischen Triebe, bis die archaischen Verhaltensweisen durchkommen, dauert das ganz lange. Und wir haben festgestellt, es reicht die Pandemie, es reicht eine Angstpolitik, und schon fallen wir in ganz böse archaische Verhaltensmuster zurück. Ich erinnere nur daran, wie mit den Ungeimpften umgegangen worden ist. Das war absolut inakzeptabel für eine zivilisierte Demokratie. Das war archaisch, wie die unter Druck gesetzt worden sind. Auch dieses, dass überhaupt Sündenböcke gesucht wurden, das ist auch ein ganz alter archaischer Mechanismus, sozialer Mechanismus. Das gibt schon in der Bibel. Da wurde sozusagen der Sündenbock erfunden. Man hat das Volk Israel in der Wüste, hat die Sünden abgeladen auf einem Schafbock und hat ihn dann in die Wüste geschickt. Dann waren die Sünden weg. Diesen Mechanismus gibt's immer noch. Die Gesellschaften halten zusammen, schaffen sich Zusammenhalt, indem sie andere zu Sündenböcken erklären. Das ist passiert bei der Impfdiskussion, als man über die Ungeimpften geredet hat. Also das ist... Das war einfach extrem unzivilisiert und natürlich alles verfassungswidrig auch. Aber das ist noch so eine, und das war übrigens auch noch eine Erkenntnis, wie schnell die Verfassung plötzlich keine Rolle mehr spielt. Das hat mich als Verfassungsrechtler auch, ich habe mich jahrzehntelang mit der Verfassung beschäftigt und habe meinen Studenten auch erzählt, wie toll die Verfassung ist. Ich finde die Verfassung auch toll. Das ist eine wunderbare Verfassung. Das ist die beste Verfassung, die wir je hatten in Deutschland. Aber das Schockierende war, wie wenig die nützt, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ob da ein paar Grundrechte eingeschränkt wurden oder nicht, war plötzlich egal. Es wird verboten, während der Pandemie auf der Bank zu sitzen im Park. Egal, ob da Grundrechte eingeschränkt werden oder nicht.
Ja, dann lassen Sie uns über die Verfassung sprechen. Das finde ich ja bemerkenswert in Ihrem Buch. Sie kritisieren ja eigentlich oder sprechen regelrecht von einem Ausfall nahezu aller rechtsstaatlichen Institutionen, also nicht nur der Regierung, das Parlament, der Bundespräsident und auch das Verfassungsgericht. Also dass eigentlich alle Gewalten ausfallen plötzlich, und das ist ja tatsächlich, muss man mal sagen, das Gefühl, was auch ich hatte während dieser Zeit, ist, dass man das Gefühl hatte, das Grundgesetz ist dann plötzlich nur noch ein Stück Papier.
Ja, das gleiche Gefühl hatte ich.
Und wie kann das sein?
Ja, wie kann das sein? Das ist tatsächlich, wie soll ich sagen, da müssten wir, glaube ich, tatsächlich die Sozialpsychologen fragen, wie das sein kann, wie das kommt. Also es ist tatsächlich so, wir denken, wir bauen uns eine wunderbare Verfassung. Und die Verfassung ist so konstruiert, dass es verschiedene Institutionen gibt und die Institutionen arbeiten miteinander und teilweise gegeneinander und sichern dadurch die Freiheit und die Grundrechte der Bürger. Das ist die Idee. Den Stresstest. Man kann Corona auch als Stresstest für die Verfassung und für den demokratischen Rechtsstaat sehen. Den Stresstest haben wir nicht bestanden. Das muss man ganz klar sagen. Das Problem ist eben auch, glaube ich, die Verfassung ist dann ein Papier, wenn wir nicht genug Menschen haben, die sie mit Leben erfüllen. Das ist der Punkt. Und wir hatten in der Regierung zu wenig Menschen, die an die Verfassung geglaubt haben und die Verfassung verteidigt haben. Wir hatten in den anderen Institutionen auch zu wenig Menschen. Der Bundespräsident zum Beispiel. Aus meiner Sicht war der Bundespräsident zu der Zeit der völlig falsche am falschen Platz. die Idee, die die Verfassung hat beim Bundespräsidenten, ist, dass er die Gesellschaft zusammenhalten soll. Er ist die eine Figur, die dafür sorgt, dass alle Menschen zusammenbleiben. Und spätestens, allerspätestens, als die Diskussion kam, dass die Ungeimpften an einem schuld sind und die Sündenbock schuld sind, hätte er die Gesellschaft aufrütteln müssen und sagen müssen, pass mal auf, wir sind eine Gesellschaft, wir machen es nicht wie ganz früher, dass wir einen Teil der Gesellschaft zu Sündenböcken machen und auf die draufschlagen, sondern wir machen das zivilisierter, wir gucken genauer hin. Das hat er nicht gemacht. Also er hat sogar die Spaltung vorangetrieben, indem er selber auf die Ungeimpften losgegangen ist. Das heißt, es nützt nichts, wenn die Verfassung sagt, wir haben hier einen Job, eine Institution, die Aufgabe ist, die Gesellschaft zusammenhalten, und dann kriegen wir keinen Menschen, der das mit Leben erfüllt. Ich glaube, da ist der Punkt. Also, wenn ich noch einmal ganz kurz sagen darf, die Verfassung ist ein totes Stück Papier, wenn es nicht genügend Menschen gibt, die sie mit Leben erfüllen. Das ist der Punkt.
Ja, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil ich auch das Gefühl hatte, in den Debatten während der Pandemiezeit war es dann immer so, dass ja viele Kritiker viel argumentiert haben mit dem Grundgesetz und gesagt haben, die Versammlungsfreiheit und so weiter. Und dann, oder die Meinungsfreiheit und so. Und dann kam immer das Argument zurück, das war dann immer sehr formalistisch. Und da wird immer gesagt, naja, ist doch alles, das ist alles grundgesetzkonform, weil da steht ja dann immer auch, ne, das ist ja, findet seine Schranken in den ordentlichen Gesetzen. Und dann gibt's dieses jene Gerichtsurteil, was dem auch wieder so. Und das scheint mir doch sozusagen so ein sehr formalistischer Zugang zu sein zum Rechtsstaat. Und was Sie jetzt sagen, finde ich eben so interessant, dass Sie sagen, nein, wir alle müssen die Verfassung mit Leben füllen, sonst ist sie eigentlich nichts wert. Ist das eigentlich so ein Gedanke, den wir völlig vergessen haben, dass eigentlich die Verfassung nicht einfach nur für Juristen geschrieben wurde, sondern eigentlich auch für uns als Gesellschaft?
Ja, genau, daran muss man erinnern, das finde ich auch wichtig, weil die Freiheiten, die leben natürlich auch nur dann, die Freiheiten der Verfassung, wenn sie jemand in Anspruch nimmt. Und das war natürlich dieser böse Mechanismus, wir schüchtern die Menschen so ein, dass sie sich gar nicht mehr trauen, die Freiheiten in Anspruch zu nehmen. Und dann haben die Menschen alles hingenommen. Dann haben die auch, also zu sagen, ja, formal ist das alles in Ordnung, das stimmt so nicht. Wenn man verfassungsrechtlich genau hinguckt, war ganz vieles, nicht alles, aber ganz vieles verfassungsrechtlich nicht in Ordnung. Es reicht nicht, dass man sagt, ja, man darf die Versammlungsfreiheit einschränken, steht ja auch im Grundgesetz drin. Was man vergessen hat, ist, dass diese Einschränkung immer die Ausnahme und verhältnismäßig sein muss. Das ist unter den Tisch gefallen. Und das ist aber der Geist der Verfassung, der wurde dann auch vergessen. Der Geist der Verfassung ist, dass die Freiheit, es geht um die Freiheit, die bürgerlichen, politischen Freiheiten. Und ausnahmsweise, manchmal, ganz verhältnismäßig darf man diese Freiheiten einschränken, aber nur ausnahmsweise. Und das hat man völlig unter den Tisch fallen lassen.
Glauben Sie eigentlich, dass da auch so eine, oder dass ein Faktor dabei auch diese Nähe zwischen diesen ganzen Institutionen ist? Weil eigentlich würde man ja denken, in so einer Situation, da gibt es jetzt ganz verschiedene Akteure, die sich irgendwie ausgleichen. Also es gibt erstmal verschiedene Parteien, die sich widersprechen. Aber dann haben wir gesehen, zumindest von der CDU, SPD, Grüne, eigentlich bis zur Linkspartei außerhalb der AfD, gab es kaum Dissens in dieser Frage. Dann haben wir die Gewalten und dann plötzlich erleben wir, dass das Parlament eigentlich die Regierung sowieso ermächtigt und wir dann Ministerpräsidentenkonferenzen haben, die das entscheiden und die Gerichte dann auch bei diesem berühmten Abendessen des Verfassungsgerichts irgendwie doch auch ganz nah wieder plötzlich an der Politik sind und man so das Gefühl hat, diese ganzen Ebenen, die sich eigentlich gegenseitig regulieren sollten, fallen plötzlich zusammen.
Ja. Ich denke, das war so. Das ist auch mein Eindruck oder und das ist auch ein Zeichen, dass es nicht funktioniert hat. Das war einfach, glaube ich, so, diejenigen, die diese Institutionen dann besetzen, also die Personen, die kennen sich alle untereinander und dann kommt die Erkenntnis, Not kennt kein Gebot. Das ist so ein altes, ist ja so ein altes Sprichwort. Und dann kam auch noch die Angst dazu. Ich glaube, dass Teile dieser Institutionen selber auch Angst hatten. Ich glaube nicht, dass es so war, dass alle in der Politik da sitzt und sagt, wir haben keine Angst, aber wir schüchtern das Volk jetzt mal ein bisschen ein, dann machen die, was wir wollen. Ich glaube, dass da auch ganz viel Angst unterwegs war. Und dann sagt man eben einfach, okay, jetzt lassen wir die Regierung mal machen, die wird uns schon retten. Und das ist eben, es geht ums Mindset, um es mal modern auszudrücken. Das ist der Punkt. Wenn ich Verfassungsrichter bin, dann kann ich nicht Abendessen gehen mit der Regierung. Das verbietet sich einfach. Das macht mich befangen. In einem normalen Gericht, wenn das im normalen Prozess vorgekommen wäre, dass der Richter das rauskommt, der Richter geht mit einem Prozessbeteiligten essen, Abendessen, der wäre sofort wegen Befangenheit weg gewesen. Das geht einfach nicht. Ich muss mir als Richter klar machen, mein Job ist nicht, die Regierung zu stützen, sondern zu kontrollieren, sondern die Verfassung zu schützen. Ich muss kontrollieren, ob die Regierung die Verfassung einhält und nicht jetzt gucken, wie schaffe ich es, die Verfassung so auszulegen, dass das Regierungshandeln dann gerechtfertigt wird. Das ist das falsche Mindset auch gewesen. Und da ist auch ein Problem im System. Es gab Zeiten, da hat sich das Bundesverfassungsgericht ganz, ganz stark als Hüter der Verfassung gefühlt und der Regierung immer wieder auf die Finger gehauen. Und großartige Urteile auch gesprochen. Aber die Zeiten sind im Augenblick vorbei.
Friedrich Merz hat ja vor ein paar Tagen das Wort gesagt, Sehnsucht nach dem Autoritären, in ganz anderem Zusammenhang. Aber es ist trotzdem eine witzige Formulierung. Ist das eigentlich nicht auch das, was man gesehen hat während der Corona-Zeit, eine Sehnsucht nach dem Autoritären?
Ja. Das kommt aber auch sehr stark von der Angst. Wenn man Angst hat, dann sucht man jemanden, der einen rettet. Man sucht den Heiland, den Guru zum Beispiel, die Bundeskanzlerin, die weiß, wo es lang geht. Und wenn sie weiß, wo es lang geht, und sie wird es ja schon wissen, sie hat das ja kommuniziert, dann folgen wir ihr einfach und dann rettet sie uns. Das ist auch so ein Angstgefühl. Also uns ist die Souveränität verloren gegangen, also uns Bürgern meine ich, die Souveränität verloren gegangen zu sagen, das sind unsere Freiheiten, die fordern wir jetzt auch ein, die leben wir auch. Aber das Problem ist natürlich, die Sehnsucht nach dem Autoritären, die steckt auch drin. Das machen wir ja nicht bewusst. Wir sagen ja jetzt nicht, wir wollen jetzt bewusst jemand Autoritäres haben. Das steckt ja im Menschen drin, das steckt auch in den Bürgern drin. Ja. Und es steckt natürlich auch in besonderer Weise noch in den Deutschen drin. Die Deutschen haben ja eine lange Tradition des Obrigkeitsstaates. Wir sind ja freiheitlich, sind wir ja eigentlich erst also seit 45. Und selbst da haben wir uns die Freiheit nicht selber erkämpft, sondern wir haben sie bekommen. Man könnte sogar böse sagen, die Amerikaner haben sie uns aufgedrückt. Und es hat länger gedauert, bis wir uns daran gewöhnt hatten an die Freiheit. Aber vielleicht ist das nicht so tief verwurzelt wie in den anderen Staaten. Die Engländer zum Beispiel und die Franzosen, die haben sich vor Jahrhunderten die Freiheit auch schon erkämpft, durch Revolutionen zum Beispiel. Das ist ein ganz anderer, da gibt es einen ganz anderen Spirit in der Gesellschaft sozusagen. Bei uns ist der Spirit schon so, dass wir sagen, na gut, die Behörde wird schon recht haben, wir machen das mal und wir folgen dem Schutzmann.
Es gab ja in der Corona-Zeit auch so, es gab ja diesen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, mehr Diktatur wagen. Und es gab ja doch wirklich auch diese Idee, naja, China mit dem Lockdown, wir haben die ja kopiert im Prinzip. Also wir haben ja chinesische Reaktion auf so ein Weltereignis kopiert. Ja, aber das zeigt doch eigentlich irgendwo dass man gar nicht mehr die Überzeugung hat, dass die Art, wie wir hier leben, doch eigentlich wirklich vielleicht die bessere ist und vielleicht nicht doch das Autoritäre dann
ja, das Beste. Das ist tatsächlich auch, das ist schon so, das ist so schleichend. Das ist irgendwie, wir nehmen das, was wir haben, nämlich die Freiheit, für selbstverständlich. Und dann fangen wir an, uns nicht mehr drum zu kümmern zum Beispiel. Und dann vergessen wir zum Beispiel auch, dass man die Freiheit immer wieder verteidigen muss. Das ist nicht irgendetwas, was man dann hat und stellt sich in den Vorgarten und jetzt kriegt man es nicht mehr weggenommen, sondern die Freiheit muss man sich permanent wieder nehmen und auch verteidigen und erkämpfen. Das Gefühl ist uns, glaube ich, auch verloren gegangen. Und dann passt das natürlich. Und deswegen ist auch die Angstpolitik, deswegen komme ich wieder auf die Angst. Wenn man eingeschüchtert wird, dann traut man sich natürlich auch nicht mehr. Und jetzt haben wir tatsächlich diese Fälle, jemand traut sich mal was, nimmt die Meinungsfreiheit ernst, kritisiert hart einen Politiker und kriegt dann ein paar Tage später eine Hausdurchsuchung wegen Politikerbeleidigung zum Beispiel. Das drückt dann wieder auf den wunden Punkt, auf die Angst, auf die Traumatisierung aus der Corona-Krise, drückt dann da drauf und verstärkt das wieder. Und dann gibt's natürlich diesen bösen Spruch, der aber auch schon alt ist, bestrafe einen, erziehe 100. Das heißt, wenn einmal durch die Presse geht, dass man wegen einer kritischen Meinungsäußerung im Internet eine Hausdurchsuchung riskieren kann, dann wird man wieder ängstlich und sagen, ach, dann lassen wir es lieber mit der Meinungsfreiheit. Also das ist so, wir lassen uns einschüchtern, aber wir werden auch eingeschüchtert, beides. Aber wir lassen es auch, wir müssen es uns ja nicht unbedingt gefallen lassen.
Ja, wir kommen gleich eben noch auf die Täter zu sprechen, also die haben Sie ja auch angesprochen, aber mir geht es einfach schon noch mal ein bisschen über die Gesellschaft zu sprechen, weil wie Sie ja sagen, man man ließ sich ja einschüchtern und man könnte vielleicht sogar sagen, man wollte sich in gewisser Hinsicht auch einschüchtern lassen. Sie haben vorhin gesagt, zum Beispiel archaische Reflexe sind auch gekommen. Und das war ja klar, also diese, nicht nur die Angst, aber eben auch dieses Sündenbockdenken, was ja total klar war während der Pandemie. Und das ist ja auch irgendwie frappierend, weil eigentlich diese Idee Sündenbockdenken ist ja ein Begriff, den es gibt in unserer Sprache, den wir kennen, den wir in 1000 Diktaturen alle sozusagen reflektiert haben und alle wissen, ach, wie konnten die damals so blöd sein und sind so ein Sündenbockdenken verfallen und dann Hexen verbrennen oder so. Und wir dachten eigentlich, wir sind viel weiter, wir sind viel schlauer. Und es ist uns ja aber überhaupt nicht gelungen, oder der Gesellschaft jedenfalls nicht gelungen, diese Muster dann im eigenen überhaupt zu erkennen. Oder wie kann denn eigentlich sowas passieren?
Jetzt komme ich wieder mit meinem Argument, da müsste man, glaube ich, die Psychologen und die Sozialpsychologen fragen. Aber der Punkt ist natürlich schon, wir haben uns auch in die eigene Tasche gelogen. Wir sind tatsächlich zivilisatorisch nicht so weit, wie wir denken. Das ist, glaube ich, der Punkt. Mhm. Man muss sich eins sehen, diese archaischen Reflexe, die dann stattgefunden haben, die sind ja Jahrmillionen oder ja im Zweifel Jahrmillionen alt und so tief im Menschen drin, auch im menschlichen Verhaltensrepertoire drin, dass wir die nicht mit 200 Jahren Zivilisation ausradiert bekommen sozusagen. Das heißt, wenn der Stress nur groß genug ist, dann brechen die durch. Umso wichtiger, das kann man nicht ändern, das ist, glaube ich, so. Dann muss man, wichtig wäre aber, dass man sich das bewusst macht und dann damit auch entsprechend umgeht. Mhm. Also man muss sich klar machen, wenn ich richtig unter Stress bin, dann fange ich an, mich zu verhalten wie ein Neandertaler. Mhm. Und dann muss man sagen, wäre der Punkt, dass man sich das bewusst macht und sagt, nee, ich mache es jetzt eben nicht. Ich merke, ich möchte gerne jemanden zum Sündenbock machen. Aber ich lasse mich nicht darauf ein, weil das ist ja der einfache Weg und der unzivilisierte Weg. Ich denke jetzt differenziert danach, ich wehre mich dagegen, dass jemand zum Sündenbock gemacht werden soll, was anstrengend ist, was ein bisschen Zivilcourage erfordert auch. Das wäre, glaube ich, tatsächlich auch der Punkt. Ja, also man muss sich klar machen, der Firnis der Zivilisation ist wirklich dünn und wir müssen aufpassen, wenn er aufbricht und wir müssen dagegen angehen. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen müssen. Und auch deswegen müssen wir über Corona sprechen. Wir können nicht einfach sagen, ach, Corona war super. Es gibt ja diesen Versuch von führenden Politikern, dieses Narrativ zu etablieren. Wir sind sehr gut durch die Pandemie gekommen. Und das wird jetzt dauernd wiederholt und irgendwann glauben wir das alle. Und dann passiert bei der nächsten Pandemie, beim nächsten Stress das Gleiche wieder. Der Firnis der Zivilisation bricht wieder auf. Auch deswegen müssen wir darüber reden, was da passiert ist.
Mhm. Was Sie ja, wenn ich Sie richtig verstehe, so ein bisschen schreiben, ist, dass die Regierungen durchaus diese Veranlagung in der Gesellschaft wirklich regelrecht missbraucht haben. Also geradezu bewusst. Also Sie sprechen von der Angst. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Sie schreiben hier, die Regierung hat den menschlichen Hang zum magischen Denken missbraucht. Sie schreiben über die Macht der Bilder, um diese Gesten, um diese, also würden Sie das wirklich sagen, dass das quasi wirklich wie eine Klaviatur eigentlich da Regierungen das wirklich missbraucht haben, auch diese Veranlagung, die wir in unserer Gesellschaft haben?
Naja, das Indiz dafür, dass das tatsächlich bewusst so geschehen ist, ist eben dieses Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium, das eben ganz klar sagt, Angst kann man so und so verbreiten und dann merkt man später in der Politik, dass genau das angewendet worden ist. Also das ist mindestens ein starkes Indiz dafür, dass das nicht aus Versehen passiert ist, auch dass die Regierung nicht aus Versehen irgendwie so reagiert hat, sondern dass es auch schon bewusst war. Ja. Also, Sie reden jetzt auch gerade nochmal von der Macht der Bilder. Das sind natürlich die Bilder von Bergamo. Wenn ich jetzt Bergamo sage, dann wird den meisten von uns sofort ein Bild einfallen. Das hat man im Fernsehen gesehen. Abenddämmerung, Militärlaster in Kolonne fahren. Und dazu kommt ja der Text. Es sterben so viele an Corona in Bergamo, dass das Militär die Leichen abtransportieren muss, dass der normale Transport nicht mehr klappt. Was wir heute wissen, ist, dass das war einfach nur eine reine Transportgelegenheit, nicht deswegen, weil es so viele Leichen gab, sondern weil es gerade praktisch war, dass das Militär da war. Das heißt also, das hätte man damals aber, das hätten dann übrigens auch die Medien machen, über die Medien könnte man auch noch sprechen, was die falsch gemacht haben. Eine verantwortungsbewusste Regierung hätte dagegen gearbeitet. Die hätte gesagt, nein, es ist gar nicht so, dass wir das Militär einsetzen müssen, weil es so schlimm ist, die Situation, sondern das war Zufall und praktisch und sonst was. Man kann Der Punkt ist, Merkel und andere Spitzenpolitiker sind immer aufgetreten und haben Angst verbreitet. Also Merkel hat immer gesagt, ja, wir dürfen das nicht machen, wir dürfen das nicht machen, wir müssen aufpassen, sonst sind wir schuldig. Es gibt diese furchtbaren Merkel-Äußerungen zu Weihnachten. Dass man sagt, wir wollen uns jetzt an Weihnachten nicht besuchen, sonst werden die Großeltern angesteckt und sterben und dann haben wir kein schönes Weihnachtsfest. So in diese Richtung hat sie auch gesprochen und andere auch. Die verantwortungsbewusste, zivilisierte, demokratische Regierung hätte anders reagiert. Die hätte gesagt, okay, liebe Bürger, liebe Mitbürger, wir haben hier ein Problem, wir haben ein Virus, wir wissen nicht genau, wie gefährlich es ist, wir müssen sehr aufpassen, wir müssen auch strengere Maßnahmen ergreifen, aber ich erkläre euch die immer. Und wir reden auch darüber, ob das die richtigen Maßnahmen sind oder ob man andere machen könnte. Und dann machen wir das gemeinsam und gemeinsam schaffen wir das. Frau Merkel hat ja immer, oder es gibt ja dieses berühmte Zitat von Frau Merkel, wir schaffen das in einem ganz anderen Zusammenhang. Das hat sie während Corona nicht gesagt. Und das wäre, glaube ich, der ganz wichtige Punkt gewesen. Es ist schwierig, aber wir schaffen das und wir reden darüber, wie wir das schaffen wollen. Hm. Stattdessen wurden immer wieder neue, strengere Maßnahmen festgelegt, die damals schon teilweise als sinnlos angesehen wurden, die wurden einfach weiter festgelegt, um die Bevölkerung ruhig zu halten. Und das ist nicht demokratisch.
Ja, lassen Sie uns gerne über die Medien sprechen. Was ist denn Ihr Urteil? Oder ich meine, man hat ja zumindest das Gefühl eigentlich, dass Sie jetzt genau diese Angstdynamik, was Sie jetzt beschreiben, als Herrschaftstechnik, wie auch immer, ja durch die Medien im Prinzip eins zu eins verstärkt wurden.
Ja. Die meisten Medien, nicht alle, ja. Es gibt auch andere, es fingen dann auch die alternativen Medien an, sich zu entwickeln, die haben dann sozusagen dagegen gehalten, aber die Mainstream-Medien, die haben das sozusagen unterstützt, da war nicht, die Medien haben sich ja ganz lange als vierte Gewalt im Staat gesehen, das heißt, ihre Aufgabe ist, wir kontrollieren die anderen Staatsgewalten, wir gucken hin, wir leuchten da die Teile der Staatsgewalten aus, die im Dunkeln bleiben sollen, weil da irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist, das ist ja eigentlich so grundsätzlich die Aufgabe der Medien gewesen und deswegen, weil das ihre Aufgabe ist, bekommen die Medien auch im Grundgesetz eine ganz umfassende, ganz wichtige Medienfreiheit zugebilligt. Hm. Das haben die Medien nicht gemacht. Die haben sich ganz stark mit der Regierung solidarisiert sozusagen. Die haben gesagt, okay, wir kämpfen jetzt Seite an Seite mit der Regierung und wir verstärken das, was die Regierung macht. Wir werden auf keinen Fall die Regierung kritisieren. Die Mainstream-Medien, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, die wichtigsten privaten Medien, die haben fast nie Frau Merkel kritisiert, zum Beispiel. Oder die anderen Ministerpräsidenten. Mir ist das erste Mal aufgefallen, in ARD und ZDF, die haben dann nach ihren Nachrichtensendungen, das machen sie ja manchmal, wenn was Besonderes los ist, dann haben sie in ihren Nachrichtensendungen immer so eine Viertelstunde gemacht, ARD Brennpunkt oder so Spezialsendungen. Das haben sie immer dann auch gemacht, wenn diese Ministerpräsidentenkonferenzen waren und neue Ergebnisse verkündet wurden. Da können wir uns noch dran erinnern, Frau Merkel in der Mitte, zwei Ministerpräsidenten daneben und dann wird verkündet, wie die Corona-Politik weitergeht. Ich hätte jetzt erwartet, dass danach, nach der Berichterstattung im ARD-Brennpunkt oder so einer ähnlichen Sendung dann kommt, die Maßnahmen werden analysiert, sie werden kritisiert, uns wird die Frage aufgestellt, gibt es nicht Alternativen und so weiter. Das ist nicht passiert, sondern ich sitze da, gucke Fernsehen und dann wird mir lang und breit genau erklärt, wie ich jetzt welche Regeln einhalten muss. Das heißt sozusagen, die Medien waren nicht mehr die kritischen Beobachter, sondern sie waren diejenigen, die die herrschende Regierungspolitik erklärt haben. Und das meine ich damit, dass die Medien ihren Job auch nicht gemacht haben während der Corona-Krise. Und da müssten wir auch drüber reden, weil wir brauchen ja kritische Medien, freie Medien, die Gesellschaft und die Regierung beobachten und die Regierung kritisieren.
Ja, was ich bei vielen Medien das Gefühl hatte, war, das wurde ja auch offen so gesagt, also diese Debatten gibt es ja auch, ist das dann gesagt wurde, oder die Idee war so, ja, Opposition, Regierung, Streit, das sind alles so, das ist so ein Spiel eigentlich. Das war so ein Spiel, das machen wir in schönen Zeiten. Da ist das alles so, aber jetzt ist ja ernst, jetzt können wir jetzt hier nicht mehr irgendwie dies, jenes, bla bla, Opposition, so. Jetzt ist ja ernst und wenn es ernst wird, dann müssen wir eigentlich so Burgfrieden machen und dann müssen wir jetzt einfach mal alles zusammenhalten. Und auch mit den Medien war immer so, ja, natürlich, wir kritisieren die Regierung, wir nörgeln darum, aber das ist ja so ein Schönwetterphänomen und jetzt, wo es ernst wird, da nehmen wir unsere staatspolitische Verantwortung in die Hand. Also das Bild war ja auch in den Medien eigentlich die Demokratie und diese gesamte kritische Debatte als ein Schönwetterphänomen, was für schöne Zeiten da ist und wenn es ernst wird, wenn schlecht ist, dann müssen wir eigentlich das alles über Bord werfen. Das war eigentlich so ein bisschen der Geist, oder?
Das war der Geist. Und das ist das unglaublich, das macht einen unglaublich fassungslos. Weil das ist das, was wir auch schon besprochen haben. Naja, die Verfassung ist dann sind nette Spielregeln, wenn es uns gut geht. Wenn wir schönes Wetter haben, dann halten wir uns an die Verfassung. Wenn es wirklich drauf ankommt, wenn wir Stress haben, dann machen wir es wie früher, dann geht's um die Macht. Und die Verfassung ist egal. Das meine ich damit. Das Schockierende dabei ist, dass das eben nicht der Geist eines Verfassungsstaates ist. Im Verfassungsstaat gilt die Verfassung immer. Auch im Stress, auch in der Krise. Ganz wichtig. Und das war bei uns nicht so. Und deswegen ist, glaube ich, tatsächlich, das haben Sie auch vorhin angesprochen, dieses Bewusstsein, was eigentlich ein Verfassungsstaat ist, was eine Demokratie ist und was ein Rechtsstaat ist, das ist so in oberflächlichen Schichten vorhanden. Wenn man tiefer gräbt, spielt das keine Rolle mehr. Und das ist traurig.
Ja, man muss ja eigentlich so sagen, vor allem für die Krise haben wir ja die Verfassung.
Ja, eigentlich schon. Weil sonst, wenn es uns gut geht, dann ist es ja auch leicht, ordentlich miteinander umzugehen und sich zu respektieren gegenseitig. Wir brauchen es gerade dann, wenn der Stress groß wird.
Was ich mich da noch so ein bisschen gefragt habe, ist, was ist dann eigentlich so ein bisschen die Ursache dafür, dass das alles so geklappt hat? Ist das quasi wirklich nur die Perfidie dieser Regierung? Ist das auch einfach grundsätzlich so, wie wir Menschen sind? Oder hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir einfach als gesamte Gesellschaft ängstlicher geworden sind und anfälliger geworden sind für solche Erzählungen und so weiter?
Ich glaube alles. Die haben gerade alle Gründe aufgezählt. Ja, wir sind ängstlicher geworden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir seit 2015 die Flüchtlingskrise haben. Das sind ja auch Dinge, die Angst machen. Ja. Also und dann ging das so weiter. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass wir Menschen auch anfällig sind für Angst. Angst ist ja auch ein ganz archaisches Gefühl, ist ja ein wichtiges Gefühl. Wir müssen ja Angst haben, oder wir mussten in der Steinzeit Angst haben. Das hat uns das Leben gerettet. Weil wenn der Säbelzahntiger kommt, dann ist Angst wichtig. Die rettet uns das Leben. Also deswegen sind Menschen mehr oder weniger auch ängstlich. Und das ist auch sinnvoll. Aber man muss zivilisiert und rational damit umgehen. Und das müssen wir alle. Aber natürlich auch die Regierung. Und die Regierung darf natürlich nicht perfide, wie Sie das genannt haben, genau diesen wunden Punkt immer anstoßen. Die muss das Gegenteil machen. Man kann auch in der Krise das Gegenteil machen. Also wenn wir uns vorstellen, wie Churchill sozusagen die Engländer im Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat, damit sie, bevor Amerika in den Krieg eingetreten ist, Deutschland standhalten konnte. Das war was völlig anderes. Der ist im Land rumgereist, der hat Radioansprachen gehalten. Und immer geht es darum, wir schaffen das, wir halten durch, wir lassen uns von den Nazis nicht erobern zum Beispiel. Da war nichts mit Angst. Die Leute hatten auch Angst. Es gab Luftangriffe auf London mit schlimmen Folgen zum Beispiel. Die Regierung allgemein und Churchill allgemein hat es tatsächlich geschafft, die Leute mutig zu machen, den Mut sozusagen in den Leuten anzusprechen und nicht die Angst. Und das war ganz hohe Staatskunst. Und sowas jetzt nicht, ich will jetzt nicht wirklich ganz genau Corona mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen. Aber das ist das, was man in der Krise braucht, dass man jemanden braucht, der es schafft, das Volk dazu zu kriegen, nicht ängstlich, sondern mutig voranzugehen und dann auch in der Demokratie mit den Bürgern zusammen überlegt, diskutiert und die Bürger mitnimmt, welches die richtigen Maßnahmen sind. Ich bringe noch mal ein Beispiel. Zwischendurch wurde ja auch diskutiert, ob die Schweden es nicht besser machen. Die haben ein ganz anderes oder ein sehr unterschiedliches Konzept gehabt. Die haben viel stärker auf die Mitverantwortung der Bürger gesetzt und nicht auf den staatlichen Zwang. Wir haben noch nicht mal ansatzweise darüber diskutiert. Bei uns war die öffentliche Diskussion ganz klar, die Schweden machen alles falsch und wir machen alles richtig. Das ist auch was, über das man sprechen muss. Warum gucken wir uns nicht mal an, was andere machen? Und auch jetzt wird mit die Politiker, die damals auch beteiligt waren, die wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, sich Schweden genauer anzugucken. Es kommt immer wieder dieses Narrativ, ja, in Schweden war die Übersterblichkeit höher. Es gibt praktisch keine Zahlen, die das belegen. Also wir sind sozusagen auf einem slippery slope, auf einer schiefen Ebene. Wir werden immer ängstlicher und immer autoritärer. Und das merken wir auch in den aktuellen politischen Diskussionen. Und das hängt natürlich zusammen. Angst und autoritäre Politik hängt miteinander zusammen. Und bedingt sich auch gegenseitig vielleicht. Und es wird ja immer schlimmer, wenn wir uns jetzt angucken, wie jetzt politische Diskussionen ablaufen, zum Beispiel. Wir reden gar nicht mehr von es gibt praktisch keine Mitbürger mehr, die eine andere politische Meinung haben, sondern es gibt nur noch die Freunde, die dieselbe Meinung haben, und alle anderen sind die Feinde. Und dementsprechend wird der politische Diskurs auch viel aggressiver, viel simpler und viel aggressiver. Es geht immer nur um das Freund-Feind-Schema. Und das führt auch in einen ganz autoritären Staat. Das Typische für die Demokratie ist, und das müsste eigentlich unsere Ansicht sein, das Typische für die Demokratie ist, jeder Bürger hat das Recht auf die eigene Meinung. Die eigene Meinung kann anders sein als meine Meinung. Vielleicht ist sie auch besser und klüger als meine Meinung. Mindestens ist sie aber genauso legitim wie meine Meinung. Und ich kann nicht sagen, naja, das ist die Meinung, die darf man nicht haben. Das ist nicht meine Meinung, die ist nicht gut und die wird jetzt gecancelt oder derjenige, der die hat, wird stigmatisiert. Nein, in der Demokratie wird drum gestritten, welche Meinung sich am Ende durchsetzt. Das ist der Punkt. Und spätestens seit Corona, vielleicht schon früher, sind wir auf so einer schiefen Ebene, die immer weiter in diese Richtung führt. Autoritäre Politik, in einen aggressiven politischen Diskurs.
Was ich auch irgendwie, wenn man sich so zurückversetzt in diese Zeit, bemerkenswert fand, war diese unglaubliche Dynamik, die diese Politik plötzlich hatte. Also es war ja, wenn wir uns zurückdenken, so, dass jeden Tag eine neue Verordnung kam und jeden Tag war dann 2G, 2G+. Und das hat sich einfach so beschleunigt und so in so einem irrsigen Tempo alles gedreht irgendwo, dass buchstäblich ja fast keine Zeit einfach mehr war, überhaupt Fragen zu stellen, Debatte zu führen. Und auch, was natürlich auch irgendwie, also zumindest für mich total so das Novum war, ist auch diese Durchwirkung der Politik. Also normalerweise so die letzten 20 Jahre hat man ja kaum unmittelbar politische Maßnahmen sofort gespürt.
Ja.
Und das war ja wirklich so, gestern verhängt die Regierung Ausgangssperre, heute sehen wir um 22 Uhr die Geisterstraßen.
Ja.
Also diese Durchwirkung auch von Politik.
Ja.
Und dieses Kreis, und man hat das Gefühl, dass eigentlich allein schon durch dieses Tempo, durch diese Dynamik, die Leute völlig kirre gemacht wurden, auch einfach.
Das ist so. Das ist tatsächlich so. Und dann muss man auch noch sehen, dann gab es zum Beispiel auch diese, permanent wurde über den R-Wert berichtet und der wurde, ging immer höher. Und wenn er höher ging, dann war alles wieder viel schlimmer und dann mussten die Leute wieder mehr Einschränkungen hinnehmen. Ja, das war nicht nur Zufall, das war auch Absicht. Das ist ja auch so, wenn Sie jemanden einschüchtern wollen, dann müssen Sie ihn in den Atem halten, damit in dem Augenblick, wo man mal sich ruhig zurücksetzen kann, atmet durch, denkt mal kurz an was anderes, dann denkt man vernünftiger nach, dann wird man rationaler. Also Sie müssen, wenn Sie jemanden richtig einschüchtern wollen, ihn auch immer in Atem halten. Und das ist tatsächlich auch passiert. Und das ist auch keine demokratische, gute demokratische Politik.
Ja, gerade wenn Sie so den R-Wert ansprechen, so, das ist ja auch, ne, wo eigentlich dann Tagesveränderungen in welchen Werten, die eigentlich überhaupt keine Relevanz haben, die auch statistisch reine Zufälle sein können, wurden dann aufgebauscht und so weiter. Und aber auch das ist ja irgendwie ein Phänomen dieser Corona-Zeit gewesen. Wenn wir heute über Politik reden, dann würden ja ganz viele Leute in der Bevölkerung sagen, ja, da interessiere ich mich irgendwie dafür, aber so ganz betrifft es mich dann immer doch nicht. Oder es nimmt mich jetzt nicht so mit, wenn heute der Bundeskanzler das sagt, das regt mich vielleicht ein bisschen auf, aber das betrifft mich ja nicht so. Und das war ja auch die Grundsätzlichkeit dieser Politik. Also, dass also welche Macht die Medien hatten, dieser Blick in die Tagesschau, auf den R-Wert, auf das, was jetzt der Kanzler wieder sagt, welche Bedeutung das plötzlich hatte und wie sehr die Leute plötzlich von dieser Politik auch in ihre persönlichsten Freundeskreise hinein geprägt waren und Fronten am Weihnachtstisch quasi aufgemacht haben. Also die Politik hat ja sozusagen plötzlich total durchgewirkt durch die gesamte Bevölkerung, eigentlich alles eingenommen.
Ja, ja. Und das war eigentlich eine furchtbare Erfahrung. Es kann ja sein, dass es Krisen gibt, in denen das so ähnlich sein muss. Das will ich jetzt gar nicht leugnen. Aber in der Demokratie muss das auch anders kommuniziert werden. Man muss das anders machen. Es kann nicht sein, dass Merkel und die Ministerpräsidenten eine Entscheidung treffen. Die wird dann dem Volk verkündet und das Volk muss einfach folgen. Mhm. Punkt. So funktioniert Demokratie nicht. Man muss mehr erklären. Man muss auch man muss ja auch um richtige Lösungen ringen und auch verschiedene Lösungsansätze sich anschauen und dann ringen und diskutieren und dann überlegen, welche Lösung nimmt man denn einfach. Man hat sich ganz früh, das war, glaube ich, ein ganz großer Fehler der Corona-Politik, man hat sich ganz früh festgelegt, wir gehen den autoritären Weg. Wir haben die Krise, jetzt wird es autoritär und alles andere besprechen wir, wenn die Krise vorbei ist. Und von diesem Weg ist man nicht mehr abgegangen. Man hat sozusagen den Regierungszug aufs Gleis gesetzt in Richtung Autorität und andere Weichenstellungen hat man nicht mehr beachtet. Das Demokratische und Rationale wäre gewesen, dass man sich einfach immer wieder überlegt, welche Schritte sind richtig und Schritte, die man dann als nicht richtig empfindet, werden korrigiert. Das fing ja auch an, ein Zeichen dafür war, dass man immer nur dieselben Experten in Medien gesehen hat. Also wir haben praktisch eigentlich immer nur den Virologen Drosten. In der Anfangszeit gab es noch zwei andere Virologen, die auch eine Rolle gespielt haben. Die haben dann irgendwann mal gewagt, die Regierungspolitik ein bisschen zu kritisieren. Also Streeck zum Beispiel und Kekulé. Das waren so die beiden anderen Virologen, die auch noch aufgetaucht sind in den Medien. Die waren dann plötzlich weg. Man hat sich gar nicht auf kritische Argumente mehr eingelassen. Hätte ja sein können, dass die gut sind, die Argumente, und eine bessere Politik nach sich ziehen. Nein, das hat man nicht gemacht. Man hat die Leute dann gecancelt. Und so stelle ich mir dann auch die Entscheidungsfindung in den Behörden und in den Ministerien auch vor. Dass man eben sagt, okay, das ist hier, das sind Schwurbler, das sind Corona-Leugner, die hören wir nicht mehr an. Und wenn die was schreiben, lesen wir das nicht. Wir haben unsere 5 Experten, die fragen wir immer. Und wenn die Experten das dann so und so sagen, dann setzen wir das so um. Das ist ja auch das Perfide und das Tragische dabei, dass man sagt, wir machen jetzt eine wissenschaftsbasierte Politik. Follow the science, hieß es ja immer.
Ja.
Es war genau das Gegenteil. Wissenschaft heißt nämlich, es gibt eine ganze Palette an Überlegungen und man guckt sich, und wissenschaftsbasierte Politik würde heißen, ich gucke mir alle an, die ganzen Aspekte, die die Wissenschaft vorzutragen hat, und dann entscheide ich mich und dann nehme ich das Volk auch mit und frage auch mal das Volk zwischendurch, was wollen wir denn machen? Wollen wir lieber mehr Freiheit haben und riskieren vielleicht ein bisschen mehr Virus, oder wollen wir wirklich immer autoritär sein und so weiter?
Ja.
Also da ist alles schiefgelaufen. Und ich glaube, das Problem war am Anfang, dass man gesagt hat, es ist ganz schlimm, wir machen jetzt die ganz autoritäre Politik und die stellen wir nie wieder in Frage. Und das war autoritär und dumm. Man muss auch mal politische Entscheidungen, auch Grundsatzentscheidungen korrigieren können, wenn man feststellt, sie waren falsch.
Ja, das ist ja auch ein sehr spannender Punkt, der, finde ich, immer nicht so ganz durchdacht wird, wenn immer gesagt wird, ja, die Diktaturen sind effizienter. Ja. Aber man hat ja zum Beispiel bei China, konnte man das ja extrem sehen, wie die chinesische Partei, die KP, die ist nicht mehr runtergekommen von ihrer Corona-Politik. Also die ist ja völlig vor die Wand gefahren. Das gab ja diesen Zeitpunkt, wo dann die gesamte chinesische Wirtschaft am Abrutschen war, weil die aber von dieser Zero-Covid-Politik, sind die nicht mehr runtergekommen? Ja. Und dann gab es ja einen kurzen Moment, wo man dachte, wackelt jetzt das gesamte chinesische Regime, und dann haben sie über Nacht quasi 180-Grad-Wende gemacht. Ja. Aber das ist ja auch so ein Effekt, dass, wenn es keine Kritik mehr gibt und so weiter, wird diese Korrektur ja plötzlich irgendwo unmöglich.
So ist es. Die Kritik ist ja wichtig dafür, dass die Politik verbessert wird. Das ist ja auch der Sinn von Kritik. Und wenn man keine Kritik mehr kriegt, dann denkt man, wird schon stimmen, was ich mache, dann macht man einfach weiter. Das ist im normalen Alltag so, das ist natürlich auch in der großen Politik so. Und Sie haben recht, China hat tatsächlich mit allen autoritären Mitteln, die ein autoritärer Staat hat, noch schlimmer als bei uns. Das war
gespenstisch.
Ja. Das war gespenstisch, also was wir da so mitgekriegt haben aus China. Das war gespenstisch. Die haben alle Mittel eingesetzt und trotzdem hat die Zero-Covid-Politik zum Beispiel nicht genützt. Wenn Sie das einem Virologen sagen, dann grinst der und sagt, natürlich, das kann nicht, das gibt es nicht. Man kann nicht ein Virus, das in der Welt ist, wieder wegbekommen. Also Zero-Covid war wissenschaftlich gesehen, virologisch gesehen Quatsch. Und dass man es trotzdem macht und einen ganz hohen politischen Preis dafür zahlt, zeigt, wie viel schief läuft, wenn man also Freiheit und Kritik unterstützt, wenn man Freiheit und Kritik in die cancelt und nicht drauf hört.
Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie schreiben in Ihrem Buch, die Aufarbeitung muss schonungslos sein. Sie muss auch Täter und Opfer benennen. Also das Wort Täter ist ja schon scharf.
Ja.
Deswegen, gut, warum muss man die benennen? Aber vor allen Dingen, wer sind die Täter wirklich dieser Pandemie?
Es ist Ja, das ist, es ist nicht so, dass das sozusagen nur das System war, das dann auch irgendwie dann gelaufen ist und keine Einzelperson hat Verantwortung, sondern es gibt auch einzelne Personen, die bestimmte Verantwortungen haben. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Die RKI-Files, da reden wir schon fast nicht mehr drüber, aber die lassen tiefen Einblick zu da in den Bereich, wie Politik und Wissenschaft sozusagen gearbeitet haben. Also natürlich gab es im RKI auch ernstzunehmende Wissenschaftler, die auch dann wissenschaftlich fundierte Ergebnisse hatten. Zum Beispiel war ein Ergebnis, dass die ganz früh schon, dass Masken eigentlich nichts bringen. Ein anderes Ergebnis war in der Frühzeit von Corona, dass die Gefährdungslage abnimmt, dass es nicht mehr so gefährlich ist, dass man eigentlich die Maßnahmen lockern konnte. Wie man aus den RKI-Files dann sieht, hat in diesen beiden Fällen der zuständige Minister, der weisungsbefugt war gegenüber dem RKI, der Minister eingegriffen und gesagt, nee, wir setzen den Alarmzustand trotzdem nicht runter, obwohl sich die Lage gebessert hat. Oder man wusste auch ganz, ganz früh, dass die Schulen nicht unbedingt der Treiber der Pandemie sind. Trotzdem hat man die Schulen zugemacht. Es gibt also Politiker, die bestimmte Entscheidungen getroffen haben, obwohl man damals wusste, sie sind falsch. Und diese Politiker und diese Entscheidungen muss man schon benennen. Also da kann man nicht sagen, ja, das war eben Krise und die Regierung als Ganzes. Das ist nicht so. Und wir müssen auch über die Verantwortung der Bundeskanzlerin reden. Es ist nach dem Grundgesetz so, dass die Bundeskanzlerin die Richtlinien der Politik bestimmt. Und das war in der Praxis auch so. Merkel war diejenige, die entschieden hat, wir gehen den autoritären Weg. Mit allen Konsequenzen und in aller Härte und im Zweifel für die Härte zum Beispiel. Da muss man auch drüber sprechen. Insofern ist Merkel natürlich auch eine Täterin. Es geht mir natürlich nicht, es gibt ja manche, die sagen, ich will Handschellen klicken sehen. Das ist verständlich, aber es ist Unsinn. Das ist auch nicht justiziabel. Die Taten, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, das sind keine Straftaten in dem Sinn. Das ist nicht justiziabel, aber es ist eine politische Tat. Also zum Beispiel zu sagen, ich schließe die Schulen, ich halte die Schulen geschlossen, tu den Kindern was an dem sie noch jahrelang später zu leiden haben, obwohl ich weiß, dass es eigentlich nicht nötig ist. Das ist politisch gesehen eine böse Tat und wir müssen darüber reden, wer hat wann diese Entscheidung getroffen.
Aber ist das nicht auch so eine Frage? Ich meine, ja klar, das ist rechtsstaatlich alles klar, dass man das jetzt nicht unbedingt ahnen kann, was ein demokratischer Politiker und so weiter getan hat. Aber ist es nicht trotzdem irgendwie merkwürdig im Ergebnis, dass diese Täter der Corona-Politik so völlig mit überhaupt keinen Konsequenzen, also nicht mal in der Öffentlichkeit, davonkommen können? Und es ist ja schon fast lustig, jetzt kriegen wir ab und an immer wieder Gerichtsurteile, die heute irgendwie die Ausgangssperren von vor 2 Jahren für verfassungswidrig erklären. Und dann fragt man ja, und was folgt daraus?
Nichts.
Gar nichts. Das ist eine Protokollnotiz für die Geschichte. Und ist diese Konsequenzenlosigkeit auch einer solchen Politik nicht irgendwie bemerkenswert? Weil ich finde, manchmal muss man auch daran erinnern, manche zucken ja dann so und sagen, naja, so war das halt alles und so. Aber es ist ja schon was passiert während Corona. Ne? Also ich meine, es gibt ja jetzt hier so Recherchen, die zeigen, ja, 300.000 Menschen sind in der Pandemie in Einsamkeit gestorben. 300.000 Menschen. Ja. Und wir können jetzt reden über Impfschäden und so weiter, die ja auch viele Leute in der Gesellschaft einfach auch mitkriegen, spüren und so weiter, wo wir immer mehr Zahlen bekommen. Also es hatte ja Konsequenzen für die Opfer.
Ja.
Und dass es so gar keine für die Täter gibt, ist ja irgendwie...
Das ist furchtbar. Ja,
schon.
Das ist furchtbar. Und das lässt Menschen auch, gerade dann eher die Opfer auch, die lässt es auch am politischen System verzweifeln. Weil das ist tatsächlich, wenn man genug Macht hat, dann kommt man davon, egal was man macht. Das darf in der Demokratie und im Rechtsstaat nicht so sein. Wir arbeiten ja auch daran. Es ist ja noch nicht entschieden, ob es so bleibt. Aber im Augenblick ist tatsächlich so, dass die Täter sagen wollen, also Gesundheitsminister, ehemalige Gesundheitsminister zum Beispiel sagen, naja, wir haben kleine Fehler gemacht, wir müssen uns was verzeihen. Das ist ja ein Ablenkungsmanöver. Und dann kommt aber das Narrativ, das immer wieder verkündet wird, wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Die sagen, was wollt ihr Kritiker denn eigentlich? Wir sind doch gut durch die Pandemie gekommen. Da setzen die natürlich auch auf das schlechte Gedächtnis. Man hat ja inzwischen schon ganz vieles vergessen. Also die breite Masse, ich auch, habe schon manche Dinge vergessen, die da eigentlich passiert sind. Das ist ja auch ein netter Mechanismus, den die Natur so eingerichtet hat, dass man sich an so schlimme Dinge nicht immer unbedingt so lange erinnert. Aber es ist trotzdem ein Problem. Der Grund dafür ist aber eigentlich ganz einfach, dass viele Leute das mitmachen. dass die große Mehrheit der Bevölkerung das mitmacht. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Das ist einmal das psychologisch, dass sie sagen, wir wollen das hinter uns lassen, hat uns nicht gefallen. Wir wollen jetzt in die Zukunft schauen. Wir wollen jetzt ein besseres Leben haben als damals. Das ist ein total verständlicher menschlicher Mechanismus. Und wir wollen jetzt nicht den alten Kram wieder, dann werden alte Wunden wieder aufgerissen, uns wieder anschauen. Aber was natürlich auch ein Problem ist, glaube ich, ist, die allermeisten haben ja auch sehr stark mitgemacht. Das muss man sich auch klar machen. Als die Ungeimpften zu Sündenböcken gemacht worden, in die Ecke gestellt wurden, ausgegrenzt wurden, haben ja die meisten mitgemacht. Das muss man auch sehen. Und die möchten natürlich auch nicht darüber reden. Es gibt die großen Täter, also die an den politischen Schaltstellen gesessen haben. Es gibt aber auch die vielen kleinen Täter. Es gibt ja auch nicht wenige, die dann den Behörden gemeldet haben, wenn der Nachbar die Weihnachtsfeier zu groß macht.
Ja.
Das gibt es ja auch. Also wir könnten auch noch lange reden über das Thema Denunziationen zum Beispiel. Die sind ja auch passiert. Also was ich damit sagen will, ist, es ist einfach ein schwieriges Thema, wenn man sich anguckt, wie manche Gesellschaften damit umgegangen sind, dass Unrecht passiert ist, wie das, dann muss man tatsächlich auch einsehen, es braucht auch Zeit. Es braucht vielleicht auch die Zeit, dass diejenigen, die damals an den Schalthebeln saßen, nicht mehr an den Schalthebeln saßen. Es ist bei den Medien auch so. Solange dieselben Leute noch Chefredakteur sind, die damals mitgemacht haben und die Regierung unterstützt haben, gibt es in den Medien keine echte Aufarbeitung. Da müssen andere Leute Chefredakteur werden und dann ändert sich was.
Ja, also das finde ich auch noch eine spannende Frage, wenn Sie auch über Angstpolitik sprechen. Es geht ja auch, wie Sie ja gesagt haben, um die Frage, wie ist es jetzt nun weiter, wie geht es jetzt weiter und wirkt es eigentlich immer noch, wenn es keine Aufarbeitung gibt. Und was ich mich auch oft frage ist, unsere Gesellschaft, die ist ja wahrscheinlich durch Corona schon auch wahnsinnig beschädigt worden. Ja. Also wenn ich kenne ja auch viele, die jetzt Corona-kritisch waren in der Zeit. Und man muss echt sagen, ne, die sind echt beschädigt worden dadurch. Also das meine ich voller Verständnis, aber natürlich dieses Misstrauen, auch dieses Gefühl, diesem Gefühl ausgesetzt zu sein, plötzlich und alle in meinem Umfeld sind plötzlich gegen mich, grenzen mich aus, ich gehe zur Arbeit, bin irgendwie ungeimpft, dann sagt mein Chef, du darfst hier nicht mehr rein, du darfst da nicht mehr rein, geh nach Hause. Ja. Also dieser Ausschluss, dieses Denunziation vom Nachbarn in den Familien, das hat ja auch so ein Misstrauen geweckt in den Menschen gegenüber ihren Nachbarn, gegenüber den, natürlich aber auch der Verfassung, dem Staat.
Ja.
Also das sind doch schon echt massive Folgen auch, oder?
Ja, das ist so. Ich glaube, dass weite Teile der Gesellschaft tatsächlich traumatisiert sind, richtig traumatisiert sind. Und wenn wir jetzt die Psychologen wieder fragen, das Problem ist, Traumata gehen nicht von selber weg. Die müssen sozusagen auch bearbeitet werden, sonst kommen die immer wieder hoch und beeinflussen dann das Leben und auch den politischen Diskurs. Und das merken wir dann manchmal auch, dass dann plötzlich im Diskurs was explodiert. So richtig, dass man denkt, wow, warum ist dann jetzt hier so ein Ausbruch plötzlich da? Das sind dann auch diese alten Traumata, die dann wieder wirken. Da auch das ist ein Grund. Wir müssen uns das einfach anschauen. Wir können nicht einfach das alles zudecken, verdrängen und vertuschen, sondern wir müssen uns angucken, um sowas auch zu bearbeiten. Ich kenne auch viele, die unheimlich gelitten haben. Man muss sich während der Corona-Zeit, also dieses zum Sündenbock gemacht werden, ist ja furchtbar. Jetzt sind wir wieder beim Thema, was ganz tief im Menschen und in seinem Verhaltensrepertoire drinsteckt. Das kommt auch nur aus der Steinzeit. Das Schlimmste, was Menschen in der Steinzeit oder ein bisschen untechnisch gesprochen, also in der Vorzeit passieren konnte, war, dass sie aus der Horde ausgeschlossen werden. Das war das Todesurteil. Sie konnten außerhalb ihrer Horde, ihrer Gemeinschaft nicht überleben. Und das ist immer noch drin. Das heißt also, wenn man jemanden ausschließt aus der Gemeinschaft, dann ist das psychologisch, emotional ein wahnwitzig furchtbares Ereignis. Das muss man sich klar machen. Heute muss man nicht mehr sterben, wenn man aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Aber das Gefühl ist immer noch so da. Das ist dieses ganz alte, archaische Gefühl, das ganz tief im Menschen drinsteckt. Und darüber müssen wir auch reden, was wir eigentlich gemacht haben, dass wir Menschen so ausgeschlossen haben.
Ja, wenn wir auch immer über Spaltung der Gesellschaft reden. Ich meine, es wurde ja damals richtig erklärt, ihr seid raus aus der Gesellschaft. Ja. Und ich denke mir halt oft so, die Leute, die damals ausgeschlossen wurden aus der Gesellschaft, die sind ja nie wieder zurück eingeladen worden in die Gesellschaft.
So ist es. Im Gegenteil. Sie bekommen ja jetzt eigentlich gesagt, stellt euch nicht so an. Es war doch gut, wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Seid froh, dass wir das so gemacht haben. Und steht jetzt nicht weiter in der Schmollecke. Das ist sozusagen das zweite Verschulden. Oder wie Sie so schön gesagt haben, die sind nie wieder eingeladen worden. Die müsste man auch wieder einladen. Aber einladen geht, glaube ich, nur dann, wenn man zugibt, wir haben euch Unrecht getan. Also wir müssen zu diesem Punkt kommen, dass man zugibt, es ist Unrecht passiert. Es war Unrecht, dass du dich nicht hast impfen lassen und wir dich deswegen rausgeschmissen haben zum Beispiel. Das war einfach Unrecht, auch wenn es formal vielleicht irgendwelchen Gesetzen entsprochen hat. So weit müssten wir kommen. Mhm. Sonst kriegen wir keine versöhnte, entgiftete Gesellschaft.
Ja. Was würden Sie denn so jetzt sagen für die Zukunft? Also Sie sagen ja eigentlich, Angstpolitik ist ein Mechanismus, aber der ist ja immer noch da.
Der ist immer noch da. Und der bleibt auch, wenn wir nicht darüber reden. Wir müssen, deswegen ist das auch ein Plädoyer. Ich hätte gerne, dass wir eine entgiftete, versöhnte Gesellschaft bekommen, in der man wieder souverän Freiheiten haben kann und diskutieren kann, ohne dass man Angst haben muss, man wird ausgegrenzt, man wird gecancelt oder stigmatisiert. Da müssen wir, finde ich, wieder hinkommen. Das geht aber nur, wenn wir uns angucken, was passiert ist. Das geht nicht, wenn wir sagen, okay, Strich drunter, das war's, jetzt haben wir wieder eine schöne Gesellschaft. So geht das nicht. Wir müssen diesen Prozess durchmachen. Wir müssen tatsächlich genau hingucken. Da bin ich nicht ganz so pessimistisch wie manche anderen. Man sieht schon an einzelnen Stellen, dass dieser Aufarbeitungsprozess in Gang kommt. Nicht von der Regierung. Die Regierung macht dann irgendwie so, die simuliert gerade, wenn ich das mal so böse sagen darf, die simuliert gerade eine Enquete-Kommission im Bundestag. Das ist keine echte Aufarbeitung, das ist eine simulierte Aufarbeitung. Es gibt aber auch Untersuchungsausschüsse in Landtagen inzwischen. Es gibt ganz viele, das kriege ich so mit, so Graswurzel gesellschaftliche Veranstaltungen, die sich mit der Aufarbeitung beschäftigen. Also Gruppen in der Gesellschaft fangen an, sich darum zu kümmern. Einzelpersonen fangen an, sich darum zu kümmern. Wenn das noch ein bisschen weitergeht, wenn das irgendwie so einen Kipppunkt erreicht und dann zu einer ganz großen Bewegung wird, dann wären wir einen Schritt weiter.
Aber was ich so interessant an dieser Frage finde, wie kann man das eigentlich verhindern, ist ja auch immer die Frage, was sich viele fragen, warum ist es eigentlich geschehen? Ne? Wieso? Und viele, die Corona-kritisch sind, haben ja dann so Gedanken, wie das war geplant, das war Schwab, das war Davos. Und ich glaube das persönlich nicht, weil, also ich habe es ja so aus der Medienwelt so ein bisschen gesehen. Ich habe seit 2020 habe ich genau angefangen zu arbeiten und da war ich noch bei Tichys Einblick, aber wir haben ab 2020 eigentlich eine kritische Corona-Berichterstattung gemacht. Und wenn man dann in andere Medien geguckt hat, dann war das eine sehr einfach zu erkennende, meiner Meinung nach, Dynamik, die passiert ist. Und nämlich war das so, da gab es eine Veranlagung bei den Lesern und in der Bevölkerung eben für Angst. Also die Angst auf der einen Seite und als Reaktion die Schärfe, der starke Mann. Das hatte eine Veranlagung, eine Sehnsucht sozusagen nach diesem Autoritären auch. Und jetzt haben Politiker und Virologen und ganz viele haben gesehen, okay, wenn ich das bespiele, komme ich voran. Also dann, ich als Politiker, Markus Söder ist das beste Beispiel, komme nach vorne, indem ich den starken Mann markiere. Und Christian Drosten hat gesehen, ja, ich werde zur wichtigsten Figur des Landes über diese Schiene. Ja. Und diese Verquickung aus diesem Bedarf in der Bevölkerung oder dieser Sehnsucht und sozusagen diesem opportunistischen auch Ausnutzen, also diese Verquickung zwischen dem opportunistischen Missbrauchen sozusagen und aber eben auch dieser gesellschaftlichen, ja, diesem Zusammenbruch irgendwo, diesem gesellschaftlichen, zivilisatorischen Zusammenbruch, die hat sich ja einfach immer weiter hochgesteigert, wie in einem Kristall. So habe ich das jedenfalls medial wahrgenommen. Ja. Also würde mich auch Ihre Meinung interessieren, eigentlich zu diesem Warum, aber dann auch zur Frage, aber was will man dagegen jetzt eigentlich ausrichten?
Ja, Herr Mannhardt, das ist die entscheidende Frage. Das Problem dabei ist, dass eben auch so tiefe archaische Reflexe angesprochen werden. Das ist nicht irgendwie mal eine falsche Einstellung, wo man sagt, okay, ja, ich habe drüber nachgedacht, jetzt mache ich das anders, sondern es ist einfach dieser Reflex, wir folgen dem starken Mann sozusagen, der kommt von ganz tief unten. Wenn ich Angst habe, dann folge ich jemandem, der die Lösung verspricht. Und wenn es der Virologe Drosten ist, dann höre ich ihm zu und glaube alles, was er erzählt. Ich folge der Kanzlerin und ich finde Markus Söder toll, der sagt, ich bin der starke Mann, ich weiß, wie es geht. Und dann, dass wir dann erleichtert sind und gerne mitmachen, das kommt von ganz tief unten in den archaischen Reflexen sozusagen. Und wie Sie es schön gesagt haben, es gibt da manche Leute, die können das virtuos bespielen und kommen dann selber irgendwie nach oben. Karl Lauterbach wäre noch so ein Beispiel.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das Problem ist, wir brauchen einfach Menschen, die in entscheidenden Situationen anders reagieren. Ich glaube, das ist der Punkt. Wir brauchen eben jemand, der sagt, ich gehe nicht den feigen, einfachen Weg und plappere alles nach oder springe auf den fahrenden Zug ein, auf und setze mich vorne in den Wagen und sagt, folgt mir. Die Leute gab es ja auch. Sondern wir brauchen einfach Leute, die sagen, okay, aufgepasst, es wird gefährlich. Wir fangen an, wieder archaisch zu reagieren. Wir müssen dagegen reden. Das wäre sozusagen wichtig. Wenn wir davon zu wenig haben, dann hilft alles nichts. Dann hilft auch die schöne Verfassung nichts. Dann ist die Verfassung nämlich nur Papier, wenn sich keiner dran hält. Und die paar Leute, die dann sagen, ja, wir müssen die Verfassung beachten, die werden an die Seite gestellt, auf die Seite geschoben oder ausgelacht. Der Punkt ist tatsächlich, wir brauchen in Stresssituationen Menschen, die zivilisiert und vernünftig bleiben. Wenn wir die nicht haben oder wenn wir davon zu wenig haben, dann passiert sowas immer wieder. Das ist einfach das Problem, weil wir Menschen auch so sind. Und um diese Menschen zu stärken und um diese Botschaft sozusagen auch zu verbreiten, dass man in manchen Situationen auch Nein sagen muss und stark sein muss und dagegen gegen den Mainstream halten muss, müssen wir drüber reden, immer wieder drüber reden und die Hoffnung haben, dass das wirkt und dass es dann, dass wir beim nächsten Mal mehr Menschen haben, die das auch mitmachen.
Ja. Ja, Sie schreiben es ja auch so, man kann es ja auch so rum sagen, dass eigentlich was gefehlt hat, war, dieser Begriff des Querdenkers konnte man das ja so festmachen. Ist auch so die Geringschätzung des Außenseiters, des Oppositionellen, des Nörglers. Und das hat ja eigentlich par excellence so verdeutlicht, warum man gerade die braucht, selbst wenn sie falsch liegen würden, aber die sozusagen dieses Gegengewicht.
Genau, einfach. Die sorgen dann fürs Innehalten und dass man einfach nochmal reflektiert, ist unsere Maßnahme denn überhaupt richtig? Deswegen war das so unglaublich perfide, dass am Anfang der Begriff des Querdenkers so negativ besetzt worden ist. Bis heute. Ja. Eigentlich ist ein Querdenker was Tolles. Das ist der, der mal anders denkt, quer zum Mainstream und dann im besten Falle den Mainstream zum Überlegen bringt. Ist das denn richtig, was wir machen? Davon hätten wir Leute gebraucht. Die hatten wir auch. Aber die sind dann eben sehr bösartig stigmatisiert worden und damit auch entwertet worden. Und damit musste man die auch gar nicht mehr hören. Wenn jemand was Kritisches gesagt hat, dann kam es, naja, das klingt aber nach Verschwörungstheorie oder du bist wohl ein Querdenker. Und damit war man erledigt. Damit war das Argument auch erledigt. Wir müssen hoffen und daran arbeiten, dass bei der nächsten Krise mehr Leute da sind, die sich Gehör verschaffen können und auf die dann auch gehört wird.
Letzte Frage, weil Sie ja Verfassungsrechtler sind, geht es natürlich um die Verfassung. Was würden Sie da in Bezug auf die Verfassung, auch auf den Glauben der Bevölkerung in diese Verfassung sagen? Wie beschädigt, wie intakt ist noch unser Rechtsstaat? Was ich sehr interessant fand, war, was Sie gesagt haben zu diesem, wir müssen das mit Leben füllen, weil gerade das ja jetzt heutzutage auch viel diskutiert wird zur Frage, geht die Demokratie unter, und gerade reden wir immer darüber, geht die Demokratie unter wegen der AfD und sind wir im neuen 1933 und so weiter. Und eigentlich zu sagen, das fand ich einen sehr schönen Gedanken, zu sagen, nein, eigentlich die Demokratie lebt halt so lange, wie die Menschen auch überzeugt sind und wirklich diese Ideale auch der Verfassung in sich tragen.
Genau, darum geht's. Also wir müssen sagen, es kommt auch auf jeden einzelnen Bürger an, auch im Alltag. Es kommt darauf an, dass wir sagen, wir wollen die Demokratie, wir sind Demokraten, wir arbeiten dafür. Dafür arbeiten kann eben auch heißen, mit dem Nachbarn diskutieren und den Nachbarn nicht canceln, weil er eine andere Meinung hat, oder den Nachbarn nicht ausschließen, weil er eine andere Meinung hat. Und deswegen ist tatsächlich so, da müssen wir wieder hinkommen, dass das so ist. Und das Problem ist eben, dass wir uns klar machen müssen, rein psychologisch, in ganz tiefen psychologischen sind wir dafür nicht so geeignet. Die Demokratie ist was sehr Zivilisatorisches, was sehr Kulturelles, was ganz oft sozusagen auch dem Inneren, den archaischen Emotionen widerspricht. Aber wir müssen uns klar machen, die Demokratie ist wertvoll. Wir haben ein besseres Leben, ein freieres Leben. Wenn wir demokratisch sind, als wenn wir unseren archaischen Trieben nachgeben, dann geht's nämlich im Endeffekt irgendwann nur noch um das Recht des Stärkeren. Also die Idee der Verfassung ist ja, dass die Macht des Recht des Stärkeren eingegrenzt wird. Das ist die Idee. Das funktioniert dann, wenn viele Leute dran glauben und sich dran halten. Sonst funktioniert das nicht.
Lieber Herr Professor Böhme-Nessler, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Mannhardt.
Und das Buch von Herrn Böhme-Nessler, Angst, Politik, können Sie bestellen. Haben wir Ihnen natürlich verlinkt. Kann ich wirklich nur sehr ans Herz legen. Sie haben ja schon gesehen während diesem Gespräch das sprechende Grundgesetz. Herr Böhme-Nessler bei uns hier am Tisch. Und ansonsten vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus auch in Krisenzeiten, den gibt es nur unabhängig finanziert mit Ihrer Hilfe. Wir haben ein neues Programm, das nennt sich Freunde von Apollo News. Damit können Sie mit einer monatlichen Zahlung Teil sozusagen unserer Community werden. Sie kriegen von uns Berichte über unsere Arbeit, was wir eigentlich anstellen mit Ihrem Geld. Sie kriegen unsere Homepage werbefrei und vieles mehr. Also schauen Sie sich doch das vielleicht mal an, wenn Ihnen das gefällt, was wir tun. Wir haben Sie natürlich verlinkt und ansonsten bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.